SWR 2 Wissen.
Der Frosch ist ein ganz besonderes Tier, was diese Beziehung zwischen der empirischen, sichtbaren Welt, in der wir leben, und der Fantasiewelt herstellt, weil er eben diese Fruchtbarkeitsfantasien in Gang setzt. Und es gibt nichts, was so intensiv mit der Fantasie verbunden ist wie Leben und Tod, Gebären und Sterben. Beim Leben geben, beim Gebären, da ist der Frosch das entscheidende Tier.
Die Biologie der Erdkröte ist auch wirklich hochinteressant. Und dann ist es natürlich magisch im Frühjahr. Man guckt, man wartet, man sieht nichts. Und von einem Abend auf den anderen sind sie alle da. Dann wandern sie zu ihrem Laichgewässer, verschwinden drin wie in einem schwarzen Loch. Weg, alle weg. Bis es plötzlich warm wird an einem warmen Frühlingstag. Plötzlich sind sie alle an der Oberfläche. Es brodelt nur so. Sind sie alle da. Das ist faszinierend.
Der Frosch wurde häufig auch als Hinweis auf das teuflische Prinzip gesehen. Das hat sicher damit zu tun, dass der Frosch eben im Untergrund lebt, im Dickicht lebt, da lebt, wo es sumpfig ist, wo auch es etwas bedrohlich und unheimlich ist, wo sich sozusagen die Erde zum Untergrund hin öffnet.
Der Frosch. Eine quakende Kulturgeschichte. Eine Sendung von Brigitte Kohn.
Der Frosch wird geliebt und verehrt, aber auch als eklig und teuflisch empfunden. In vielen Kulturen gibt es Froschkulte. Er hüpft durch die Literatur und durch die Kunstgeschichte und ist mit Kermit aus der Sesamstraße sogar ein Fernsehstar geworden.
Hallo, bevor wir zu den eigentlichen Nachrichten kommen, hier noch einige Fußballergebnisse vom letzten Wochenende. Hier sind sie, Frösche gegen Störche 9:1, Halbzeit 3:0, zwei Störche vom Platz gestellt, ein Frosch verwarnt.
Genau genommen gehört der Frosch zu den Froschlurchen. Die Biologie unterteilt diese Amphibien in drei Ordnungen: Frösche, Kröten und Unken, jeweils mit zahllosen Arten und Unterarten. Der Frosch hat längere Beine und eine längere Zunge. Er springt, quakt und schnappt mit der Zunge nach Insekten. Kröten bewegen sich meist schwerfälliger durch die Welt und haben oft Giftdrüsen am Körper, die wie Warzen aussehen. Die Unken haben abgeflachte, ebenfalls warzige Körper, herzförmige Pupillen und eine farbig marmorierte Unterseite. Sie sind, stammesgeschichtlich betrachtet, am ältesten und heute am meisten gefährdet. Früher gehörte die Unke zum Alltag des Menschen dazu, und jedes Kind kannte sie.
Unke, Unke, komm geschwind.
Komm herbei, du kleines Ding. Sollst dein Bröckchen haben.
An der Milch dich laben.
Im Märchen von der Unke, der Gebrüder Grimm, füttert ein Kind die Unke des Hauses mit Milch und Brot. Und die Unke schafft zum Dank dafür wertvolle Schätze herbei. Als sie erschlagen wird, weicht alle Lebenskraft aus dem Kind, es siecht dahin und stirbt. Im Märchen »Die drei Federn« spielen Kröten die Hauptrolle. Eine Kröte beschenkt den jüngsten Königssohn, den Dummling, mit Schätzen und stellt ihm eine andere Kröte zur Seite, die sich prompt in eine schöne Frau verwandelt und ihm sein Königreich sichert. Wesentlich bekannter ist die Metamorphose des Frosches im Froschkönig, der sich in einen Prinzen verwandelt.
Königstochter Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt, bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf.
Der Berliner Kulturhistoriker Bernd Hüppauf hat ein Buch über die Kulturgeschichte des Frosches geschrieben, in dem auch das Märchen vom Froschkönig zur Sprache kommt. Wobei Bernd Hüppauf Wert auf die Tatsache legt, dass die Prinzessin in der ursprünglichen Version des Märchens den Frosch keineswegs küsst, sondern an die Wand schlägt. Der Metamorphose geht also ein Gewaltakt voraus.
Es ist schon eine sehr komplizierte Geschichte, in der auch so etwas wie Emanzipation des Mädchens, der Tochter, vom patriarchalischen Vater stattfindet. Der Frosch klopft an und jedes Mal zwingt der Vater die Tochter, etwas gegen ihren Willen zu tun. Und am Ende sagt die Tochter, ich bin ich Und du kannst mich zwar zwingen, den Frosch mit auf mein Zimmer zu nehmen, aber jetzt setze ich mich durch, ich töte ihn. Und das ist der Aufstand der Tochter gegen den Willen des Vaters.
Ein Aufstand, der dem Leben dient. Der Prinz ist erlöst vom bösen Zauber und die Prinzessin von der Macht des Vaters. Somit ist die junge Generation frei für die Liebe und die Zukunft. Der Frosch verkörpert einerseits das Hässliche, das Bedrohliche, andererseits aber auch Verwandlung und Lebenskraft.
Das ist ein verletzliches Lebewesen und trotzdem gibt es dieses Lebewesen oder gab es in Riesenzahlen, hat sich ja mit der Umweltverschmutzung auch leicht verändert. Aber über Jahrtausende hinweg ist der Frosch eben das Symbol gewesen für diese Lebenskraft, die sich durchsetzen muss in der Natur.
Umweltgifte wie das Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat, die Zerschneidung der Landschaften durch den Straßenverkehr, die Trockenlegung der Laichgewässer machen den empfindlichen Froschlurchen heute sehr zu schaffen. Ganz abgesehen davon, dass sie in vielen Gegenden der Welt immer noch gefangen werden, um Terrarienfreunde oder Feinschmecker zu beglücken, die gern Froschschenkel essen oder weil man aus ihrer Haut medizinische Wirkstoffe gewinnen will. Die Freiburgerin Dagmar Redut, promovierte Biologin und aktiv im Naturschutzbund, ist froh, dass Grasfrösche, Grünfrösche und Erdkröten zumindest in ihrer Gegend noch relativ häufig vorkommen.
Grasfrösche gehören zu den Braunfröschen, also das ist eine eigene Gruppe. Sie sind schön braun meistens, während die Grünfrösche, die sind noch enger an das Wasser gebunden als die Braunfrösche, leben also ihr ganzes Leben lang am Wasser und sind größer und sind grün. Und der Grasfrosch, der kommt nur im Frühjahr ans Wasser, wobei ihm auch jede kleine Pfütze reicht, um sein Laich abzulegen. Aber im Sommer und im Winter ist er im Wald, in seinem Lebensraum. Ja, Wald oder im Grünland, wo er eben Unterschlupf finden kann. Alle Amphibien legen eigentlich Wert drauf, dass es ein bisschen feucht ist. Also ganz ohne Feuchtigkeit geht's nicht.
Auch Unken, Kreuzkröten und Laubfrösche gibt es in Baden-Württemberg. Aber sie sind selten und werden durch gezielte Maßnahmen vor dem Aussterben geschützt. Dagmar Redut verrät die Lebensräume des Laubfrosches in ihrer Gegend nicht. Denn diesem hübschen, blattgrünen Gesellen stellen Menschen gern nach. Musste er doch früher schon so oft als Wetterfrosch sein Dasein fristen, in Einmachgläsern mit einer kleinen Leiter drin. Man hat den Laubfröschen prophetische Fähigkeiten nachgesagt, weil sie in freier Natur höher steigen, wenn das Wetter gut ist. Das liegt aber nur daran, dass die Insekten, die sie fressen, dann höher fliegen.
Laubfrösche sind eine ganz eigene Gruppe und die können zum Beispiel klettern. Also man findet sie nicht wie die anderen Frösche am Boden oder im Wasser, sondern wenn man sie finden will, muss man ins Gebüsch gucken, auf die Zweige. Dort hocken sie. Die Bestände sind sehr stark eingebrochen und das liegt vor allen Dingen daran, dass es nicht genug Laichgewässer gibt. Kleine, flache, besonnte Gewässer, die auch im Sommer durchaus mal austrocknen, um die Fressfeinde eben zu eliminieren. Das braucht der Laubfrosch, um sich fortzupflanzen.
Auch Unken und Kreuzkröten sind auf flache Gewässer angewiesen, in denen es keine Fische gibt, die die Kaulquappen fressen. Wasserfrösche laichen ebenfalls am flachen Rand von Gewässern, brauchen im Winter aber eine gewisse Tiefe. Denn dann graben sie sich im Gewässergrund ein, um Winterruhe zu halten.
Ja, sie können auch über die Haut atmen. Sie sind ja nicht sehr aktiv, dann reicht ihnen das mit der Hautatmung. Sie können da so wochenlang unten drin bleiben. Wenn es kalt genug ist, wenn es warm ist, dann kommen sie hoch.
Froschlurche sind wechselwarme Tiere. Sie passen ihre Körpertemperatur der Außenwelt an und haben, wenn es draußen kalt ist, viel weniger Energie. Im Frühjahr werden sie munter und suchen, egal wo sie sonst leben, das Wasser auf, um sich zu paaren und ihren Laich, die Eier mit der schützenden Gallertschicht drumherum, abzulegen. Daraus schlüpfen die kiementragenden Kaulquappen, die in einem komplizierten Prozess der Umwandlung äußerer und innerer Organe allmählich zu erwachsenen Froschlurchen mit Lungen werden. Das Wort Amphibien kommt von griechisch Amphibios, doppellebig.
Wie das genau zusammenhängt, Ei, Kaulquappe, Frosch, das haben die meisten Menschen nicht gewusst, das hat man erst so im 18. Jahrhundert herausgefunden, aber dass es einen Zusammenhang gibt und dass der Frosch sich verwandelt, so als Grundsatz, das ist von Anfang an bekannt gewesen. Das sind die beiden Gesichtspunkte, unter denen die menschliche Fantasie und der Frosch eng verbunden sind. Fruchtbarkeit und Unbeständigkeit, Wandlungsfähigkeit, Mangel an Identität, könnte man heute vielleicht sagen.
Froschlurche haben sich, evolutionsgeschichtlich betrachtet, aus den urzeitlichen Lungenfischen entwickelt, vor etwa 400 Millionen Jahren. Seitdem leben sie in fast allen Teilen der Erde, von den gemäßigten kalten Zonen bis zu den Tropen. Frösche sind vom Menschen evolutionsbiologisch weit entfernt und ihm dennoch irgendwie ähnlich.
Im Französischen heißt Grenouille eben Frosch und es ist das Wort für den Strampelanzug der Babys. Und es liegt ja nahe, also diese Säuglinge, wenn sie auf dem Rücken liegen und dann mit den Beinen so ein bisschen strampeln, haben, wenn man ein bisschen Fantasie aufbringt, schon etwas Froschähnliches. Auch die Schwimmbewegungen des Frosches sind so wie Brustschwimmen beim Menschen.
Wer in der Nähe eines Froschtümpels lebt, darf sich im Frühjahr Ohrstöpsel zulegen, denn hochzeitswillige Frösche sind laut. Bei vielen Arten verfügen die Männchen über Schallblasen, ballonartige Hautausstülpungen des Mundhöhlenbodens. Sie dienen als Resonanzverstärker für die Paarungsrufe, mit denen sie die Weibchen anlocken. Wenn Froschlurche sich paaren, bespringt das Männchen das Weibchen, umklammert es mit den Vorderbeinen unter den Achseln und gibt seinen Samen auf den Laich, den das Weibchen ablegt. Auf menschliche Augen und Ohren wirkt das aufdringlich und lüstern, und das hat die Karriere des Frosches als Fruchtbarkeitssymbol entschieden befördert, schon seit der Steinzeit.
Der Frosch und die Kröte sind immer, soweit wir das beurteilen können aus der vorschriftlichen Zeit, sind immer Symbole der Fruchtbarkeit gewesen und darum eben Teile der Mythologie der Frauen, der Magna Mater, der Frau als Gebärerin, der Frau als Ursprung des Lebens. Frau, Fruchtbarkeit, Frosch bildet so eine Art von Dreieck, das tief in der Fantasie verankert ist.
Außereuropäische Kulturen sehen den Frosch nahezu ausschließlich als positives, lebensspendendes Tier. In Südostasien zum Beispiel spielt er in Hochzeits- und Fruchtbarkeitsriten eine große Rolle. Im christlich geprägten Kulturkreis erregt er aber auch Ekel und Angst vor den unkalkulierbaren Urkräften des Lebens.
Mit dem Christentum setzt so etwas wie eine Tabuisierung oder Stigmatisierung von Sexualität ein. Und darunter leidet dann auch das Froschbild. Der Frosch wird dann zum Symbol des Bösen und des Hässlichen später. Also der Frosch wird mit dem Teufel besetzt und Sexualität und Teufel hängen ja in der christlichen Kirche nicht immer, aber in der dominanten Strömung des Christentums eng zusammen.
Frösche leben im Morast und in der Tiefe, weit vom Himmel entfernt. Unter ihnen öffnet sich die Hölle. Ihr aufdringliches Quaken stört den Feierabend fleißiger Christenmenschen oder gar die Gottesdienste. Das macht sie zu Monstern. Eine schwäbische Sage erzählt:
Die Wassergeister sitzen bisweilen in Froschgestalt in den Weihern. Aber dann sind es riesige Frösche mit glühenden Augen, die still in der Tiefe sitzen und auf eine Seele lauern.
Der Frosch als Monster. Das ist die projizierte Angst des Menschen vor den eigenen, unberechenbaren, düsteren Seelenanteilen, vor der Erde, dem Kreatürlichen, der Lust, dem Verfall, dem Tod. Frösche und Kröten sind die Begleiter des Teufels, der Zauberer und Hexen. Wie hier in Shakespeares Macbeth.
Kröte, die im kalten Stein. Tag und Nächte, 3x9. Zähen Schleim im Schlaf gegoren, sollen zuerst im Kessel schmoren.
Der Frosch wird nicht gesehen als das verletzliche Tier, das man leicht vom Leben zum Tod befördern kann, sondern er wird aufgeladen mit magischen und mythischen Vorstellungen. Schwangere zum Beispiel war immer die Vorstellung, sind vom Anblick des Frosches gefährdet.
Der imaginierte gefährliche Frosch wird mit dem Siegeszug der modernen Naturwissenschaften seit dem 17. Jahrhundert zum passiven Objekt, zum Opfer. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der Frosch das beliebteste Versuchstier, denn sein neurologisches System, die Nervenbahnen und das Gehirn ähneln dem des Menschen, auch wenn es viel einfacher strukturiert ist. Außerdem sind Frösche jederzeit verfügbar, leicht einzufangen und machen im Labor weniger Umstände als andere Tiere.
Ich will ganz kurz, um zu erklären, wie gefühllos diese frühe Wissenschaft schon war, erwähnen, dass es Anleitungen gab, wie man einen Frosch mit den vier Füßen fixiert, ihn aufschneidet und dann befeuchtet, damit er stundenlang lebendig bleibt und man am lebendigen Körper sezieren konnte. Ursprünglich noch immer versehen mit einer theologischen Begründung. Gottes Schöpfung wollen wir auf diese Weise erfahren. Das wird dann schnell zu einer Heuchelei, zu einer vorgeschobenen Begründung, um den Riesenbetrieb der Wissenschaft rechtfertigen zu können.
In der Literatur wird der Frosch meistens zu einem eher harmlosen und lächerlichen Tier. Es gibt aber auch Dichter, die ihn als Rächer gestalten, als Protagonisten des Verdrängten, des Dämonischen. Der Hopp-Frosch in einer gleichnamigen Geschichte von Edgar Allan Poe ist ein kleinwüchsiger Mensch mit froschähnlichen Zügen, der sich für erlittene Demütigungen am Hof eines gewalttätigen Königs bitter rächt. Er steckt ihn und seinen korrupten Hofstaat in Affenkostüme, hängt sie an einem Kronleuchter auf und zündet sie an.
Die 8 Leichname schaukelten in ihren Ketten. Eine stinkende, geschwärzte, ekelhafte, unkenntliche Masse. Der Krüppel schleuderte seine Fackel auf sie herab, kletterte behende bis zur Decke empor und verschwand durch das Kuppelfenster.
Ähnlich unheimlich ist die Figur des Serienmörders Jean-Baptiste Grenouille. Der Name bedeutet übersetzt Frosch, aus dem Roman Das Parfüm von Patrick Süskind, ein Welterfolg von 1985. Dieser froschähnliche Mensch, ein Außenseiter, der im Unrat ausgeweideter Fische geboren wurde, experimentiert auf der Suche nach dem perfekten Duft mit getöteten Frauenleibern. In der zeitgenössischen bildenden Kunst hat vor allem der 1997 verstorbene Martin Kippenberger das Froschthema aufgenommen. Martin Kippenberger unterhielt enge Beziehungen zur Sammlerfamilie Gresslin in St. Georgen im Hochschwarzwald. Dank der Gresslins sind zeitgenössische Plastiken und Installationen über das ganze Städtchen verteilt. Man kann sie unter anderem im Rathaus und in Schaufenstern bewundern oder, nach Anmeldung, jederzeit auch an privateren Orten, zum Beispiel in Sabine Gresslins Wohnung. Sie ist voller Bilder und Skulpturen von Martin Kippenberger. Hier war der Künstler seit den 80er Jahren oft zu Gast.
Er hat damals einen Ort gesucht, ein bisschen ab vom Trubel, ein bisschen ab vom Alkohol und von dem verrückten Leben, das er hatte. Ja, er war zum Schluss eigentlich schon fast wie so ein Bruder zu mir. Wir haben mega Partys gefeiert, aber es ging auch immer um das Thema Kunst. Also ich habe ihn dann im Atelier natürlich jeden zweiten Tag besucht und er hat ja auch ein geniales Werk hinterlassen.
Draußen in Sabine Gresslins Naturswimmingpool sitzt ein Frosch aus Aluminium. Eine Skulptur von Martin Kippenberger mit dem Titel »Das Inselbuch«. Die Haut des Frosches ist rot und er hat ein grünes Nikolauskostüm an, obwohl es eigentlich umgekehrt sein müsste. Die Insel, auf der er sitzt, ist ein Spiegelei, das Lebenssymbol Ei in die gutbürgerliche Pfanne gehauen. Auf seinen verkrüppelten Beinen liegt ein offenes Buch. Die Laterne hinter ihm mit roter Glühbirne biegt sich in die entgegengesetzte Richtung, vermutlich in eher ungeistige Bereiche. Der Mensch, der Frosch, das Stückwerk, versehrt, verwundet, seinen Ursprüngen entrissen, ohne Gewissheiten, zusammengesetzt aus trivialisierten Mythen, in die seine Sehnsüchte fließen. Es ist nicht der einzige Frosch in Sabine Gresslins Haus. Im Wohnzimmer hängt eine skandalumwitterte Skulptur aus Holz. Ein Frosch, der am Kreuz hängt, mit Bierkrug in der durchnagelten Hand. Ein Spiegelei bedeckt seine Wunde, die Zunge hängt ihm aus dem Maul.
der Herrgottschnitzer, der den geschnitzert hat, den in Einzelteilen geschnitzt, der wusste nicht, was Kippenberger damit macht. Ich glaube nicht, dass der zugelassen hätte, dass der Martin den ans Kreuz hängt.
Das Kunstwerk ist ein Multiple, das heißt, es existiert in zahlreichen Varianten. Einige von ihnen wurden auch auf Ausstellungen gezeigt und sorgten für reichlich Furore, sagt der Karlsruher Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich.
Am massivsten dann im Jahr 2008, als Kippenbergers Frosch in Bozen im Museum ausgestellt wurde, schon direkt am Eingang des Museums, war sogar schon von davor zu sehen. Also auch diejenigen, die jetzt nicht vorhatten, ins Museum zu gehen und sich mit Kunst auseinanderzusetzen, wurden doch mit diesem Frosch konfrontiert. Und das führte da in dem Fall so weit, dass es Mahnwachen und Gebete gab von streng katholischen Kreisen. Es ging dann sogar so weit, dass ein Hungerstreik begonnen wurde, um zu erreichen, dass dieser Frosch abgehängt würde. Er wurde dann an eine andere Stelle im Museum platziert, wo man ihn von außen nicht mehr sehen konnte.
Auch Papst Benedikt XVI., der in der Nähe von Bozen zu urlauben pflegte, sah das Werk als gotteslästerlich an und intervenierte. Wolfgang Ulrich findet es bedauerlich, wundert sich aber nicht darüber. Denn Kippenbergers gekreuzigter Frosch wirkt ja tatsächlich schockierend, fratzenhaft, despektierlich, blasphemisch, wie eine Verspottung des Heilands. Tatsache ist aber,
dass Jesus am Kreuz genauso eine Provokation erst einmal darstellt. Und nur weil wir uns daran gewöhnt haben und so viele Darstellungen von Christus am Kreuz gesehen haben, uns das nicht mehr so bewusst ist. Das ist ja eine der großen Paradoxien auch des Christentums, dass gerade der Heiland, der Erlöser, diese göttliche Figur in äußerster Entstellung dann gezeigt wird und einen der grausamsten Tode erleiden musste und so in völliger Ohnmacht. Das finde ich eben auch das Beeindruckende an dieser Arbeit von Kippenberger, dass er uns hier wieder in eine Unmittelbarkeit auch des Entsetzens zurückversetzt, die wir sonst längst verloren haben. Im Grunde könnte man sagen, geht es in Kippenbergers Arbeit um die Frage, wer eigentlich heute in unserer gegenwärtigen Welt eine vergleichbare Rolle einnimmt wie Jesus vor 2000 Jahren. Wer sich eigentlich opfert, wer so eine Märtyrerrolle annimmt und damit allen Menschen auch einen Dienst erweist.
Dazu gehören, sagt Wolfgang Ulrich, in gewissem Sinn auch die Frösche selbst, die millionenfach im Dienst der Wissenschaft gequält und getötet wurden. Es sind aber auch die Künstler, Künstler wie Kippenberger,
der in extremen Ausnahmezuständen lebt, eben zum Beispiel suchtkrank ist und auch deshalb vielleicht nur seine Werke vollbringen kann, der von der Gesellschaft deshalb auch einerseits bewundert wird, aber eben trotzdem der Außenseiter, trotzdem das Opfer letztlich ist, also auch eigentlich in so eine Märtyrerrolle gerät.
Das Versehrte und Verwundete von Kippenbergers Fröschen, die karikaturhaften, trivialen Darstellungsmittel, zeugen auch vom Verschwinden des wilden Frosches. Sie markieren dieses Verschwinden als beklagenswerte Lücke, die auch den Menschen angeht. Denn Mensch und Frosch, so unterschiedlich sie sein mögen, haben doch eines gemeinsam. Sie brauchen intakte, natürliche Lebensgrundlagen. Die sind heute vielfach bedroht. Für alle Lebewesen. Obwohl auch der Froschkitsch, den es in den Geschäften zu kaufen gibt, dazu dient, den Menschen über seine verlorenen Ursprünge hinwegzutrösten, kindliche Sehnsüchte zu befriedigen? Sabine Kresslins Vergnügen an Fröschen bezieht den Kitsch mit ein. Sie sammelt Frösche in allen Farben und Formen und hat in St. Georgen Räume angemietet, um auch diese Sammlung der Öffentlichkeit zu zeigen.
Gestartet habe ich mit ganz normalen Fröschen aus Porzellan. Nachdem sich rumgesprochen hat, dass ich Frösche sammle, bekam ich von Freunden, Bekannten, von wildfremden Menschen jede Art von Fröschen geschenkt. Also ich habe Frösche in Schmuckform, Kerzenleuchter, Frösche in Marzipanform, Froschuhren, Gießkannen, wunderschöne Froschfotos, Naturfotos. Ich kann gar nicht alles aufzählen. Dann habe ich auch von dem berühmten Toni Ungerer ein Froschbild. Da gibt es ja ganze Froschserien. Es gibt Weinetiketten mit Fröschen drauf. Es gibt bestickte Tischdecken mit Fröschen drauf. Selbst die Toilette kann man komplett ausstatten mit Froschutensilien. Vom Toilettenabroller über die Badewanne-Vorleger. Es gibt nichts, was es nicht gibt in Form eines Frosches.
Auch der Fernsehfrosch Kermit ist in vielen Varianten vertreten. Kermit, der unbestrittene Chef der Muppet-Show und der Deutschen Sesamstraße, hat den Ablauf der Show und alle Mitspieler unter seiner gut gelaunten Kontrolle und erklärt nebenbei den Kindern die Welt. Kinder identifizieren sich gern mit Froschlurchen, durchaus auch mit denen in freier Natur, sagt die Freiburger Biologin und Naturschützerin Dagmar Redut.
Ich mache ja auch Führungen, vor allen Dingen für Kinder, aber auch für Familien. Und es gibt immer welche, die dann erst mal sagen, eine Kröte, ja, sie ist kalt, sie ist warzig, sie hat am ganzen Körper solche Giftdrüsen, Giftwarzen. Ja, und viele finden das dann schon auch mal eklig. Und dann sage ich immer, guck mal in diese goldenen Augen, wie die Augen einer verzauberten Prinzessin. Naja, und dann guckt man hin und sieht, dass sie wirklich sehr schöne Augen haben. Also Kröten sind Sympathieträger, trotz ihres zunächst befremdlichen Äußeres.
Froschlurche reagieren auf schädliche Umwelteinflüsse besonders empfindlich und sind daher ein beliebtes Symbol für die Öko-Bewegung geworden. Ein Drittel der etwa 6500 Amphibienarten weltweit ist gefährdet. Doch man kann etwas tun.
Wir betreuen auf jeden Fall die Wanderung der Erdkröten, weil sie über eine vielbefahrene Straße müssen. Und dort haben sie praktisch keine Chance, lebend rüberzukommen. Deshalb bauen wir Schutzzäune auf und tragen die Kröten zu ihrem Laichgewässer hin. Und wenn sie abgeleicht haben, dann tragen wir sie auch wieder zurück in ihren Lebensraum. Und das machen wir jedes Frühjahr.
Wer den Frosch in den Blick nimmt, lernt sich selbst besser kennen und sieht auch die Natur mit anderen Augen. Denn Natur ist mehr als das Schöne, das Anheimelnde, das Verwertbare. Sie ist nicht nur für den Menschen da, sagt der Kulturwissenschaftler Bernd Hüpp auf.
Ein nicht zerstörerisches, nicht dominierendes, nicht herrschendes Verhältnis zur Natur kann man, denke ich, am Frosch entwickeln. Erst wenn man diese Beziehung zur Natur hat, in der man nichts wiederbekommen muss, sondern in der man die Natur intakt lässt, haben wir eine Chance, die vor dem Exitus, vor dem Ende stehende Natur noch immer zu retten. Und das ist eine der größten Aufgaben, die die Gegenwart sich stellen muss.